Weihnachten 2022. Eigentlich ist es eine Geschichte, die schon seit 2000 Jahren anwährt und immer noch nicht langweilig geworden ist. Und da sprechen ganz viele Gründe dafür. Und ich möchte euch heute ein paar Gründe zeigen, wieso Weihnachten heute noch so eine Bedeutung hat. Ich lese aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und wir werden ein paar Verse uns anschauen und dort auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Lukas 2, und dort lese ich jetzt den ersten Vers. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Also der Kaiser Augustus, der ist 31 vor Christus eigentlich zu einer unbestrittenen Macht in Rom aufgestiegen, und 2 Jahre später hat der römische Senat ihn zum alleinigen Herrscher gekürt, und Augustus bedeutet Erhabener oder Ehrwürdiger und deutet auch auf eine religiöse Verehrung hin. Und Augustus hatte alle seine Gegner beseitigt und herrscht über das römische Imperium, damals von Großbritannien bis dem heutigen Nordiran. Und er lässt hier einen Befehl ausgehen, dass alle sich erfassen lassen sollten. Und das war im Rahmen einer Steuer, Listen, für die, um sich eintragen zu lassen, um Steuern zu bezahlen. Und solche Volkszählungen gab es ja schon früher. Nur diesmal war es das erste Mal, dass auch das jüdische Volk auch mit eingeschlossen ist. Früher waren die jüdischen Männer vom Armeedienst ausgeschlossen. Und jetzt kommt das erste Mal, dass es auch Israel sich erfassen lassen sollte unter dem römischen Reich. Und deswegen war das diese Volkszählung auch so verhasst bei den Juden. Sie sahen es als eine Unterdrückung an. Und da wurden jetzt nicht die Besitze oder was die Menschen verdient haben, besteuert, sondern einfach pro Kopf wurden die Leute besteuert. Und das sehen wir auch deutlich, zum Beispiel im Vers 5, dass auch die Maria, die Mutter von Jesus, auch sich eintragen musste in solche Steuerlisten. Und diese Erfassung, steht in Vers 2, war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Der Kyrenius, der hat von Syrien aus auch über Israel geherrscht, und unter ihm war noch der König Herodes, zu dem ich auch noch später kommen werde. Und es ist so interessant, dass als dieser Befehl ausging, man könnte meinen, dass Maria und Josef wegen diesem Befehl extra von Nazareth nach Bethlehem gehen mussten, um sich in diese Steuerlisten einzutragen. Aber der Fall ist gerade umgekehrt. Das ganze römische Reich muss sich in Bewegung setzen, nur damit Maria gezwungen ist, auf einen Esel zu gehen und nach Bethlehem zu reisen. Die ganze Geschichte der Welt zielt auf dieses Ereignis ab, dass Weihnachten bald ist. Dass eine Jungfrau schwanger ist und ein ungeborenes Kind, den ungeborenen Sohn Gottes in ihrem Mutterleib hat. Und alle Beamten des Römischen Reiches, wenn man sieht, das ist von Großbritannien bis zum Iran, setzen sich alle in Bewegung und müssen sich extra diese Steuerlisten erfassen lassen. Nur um diesem Zweck zu dienen, dass Maria und Josef sich auch erfassen lassen. Und das ist so gewaltig. Der Kaiser Augustus, er dachte, er verbringt seine eigenen Gedanken. Aber im Endeffekt war er nur ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und in dieser Zeit war ein großer Frieden im Land. Die Römer sagen die Pax Augusta, weil unter dem römischen Imperium konnten die Leute reisen. Und es war auch gut, dass dann auch Maria und Josef reisen konnten, um nach Bethlehem zu kommen. Ich habe nachgeguckt bei Google Maps. Von Nazareth bis Bethlehem sind 26,8 Kilometer. Und die ganze Wiege der Menschheit liegt hier in diesen Versen zusammengefasst. Jesus, seine Station auf dieser Welt waren die Krippe, dann das Kreuz und dann die Auferstehung. Und so ist bei uns auch bei uns Christen. Die Krippe im Herzen, das Kreuz erleben wir auf dieser Welt, und die Krone werden wir dann im Himmel bekommen. Weihnachten ist ein Ereignis, wofür die ganze Menschheit gerichtet wird. Gott wird ein Mensch, Gott wird ein Baby. Gott wird so ein Baby, das weint, das schreit, das hilflos umherstrampelt. Und das ist irgendwie so ein befremder Gedanke. Aber dennoch ist es wirklich Realität. Das ist pure Liebe. Und Gott erlebt all das Leid, was ein Menschenleben hergeben kann, erlebt es auf dieser Welt und stirbt für dich und für mich. Die Bibel sagt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, wir haben ihn eigentlich gehasst, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und das ist Weihnachten, das ist Liebe, die einseitig ist. Wir erwidern Gott nichts gegenüber, aber er liebt uns durchwegs. Ich komme nochmal zurück auf den Weihnachtstext und dort steht dann ab Vers 4, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes, wenn man den Wort übersetzt ins Deutsche. Und Jesus bezeichnet sich auch selber mal als das Brot des Lebens. Und hier steht explizit, dass die Stadt Davids Bethlehem heißt. Wenn man aber ins Alte Testament zurückgeht, dann steht, dass die Stadt Zion eigentlich die Stadt Davids ist. Das ist ein Berg gewesen und an dem Südhang war eine Stadt. Und David hatte sie im Rahmen seiner Eroberungen eingenommen. Aber Jesus, er wollte nicht in Zion geboren werden, weil David dort mit Macht und mit Wohlstand regiert hat. Und Jesus als Nachkomme von David, er hat sich lieber den Geburtsort von David ausgesucht, wo David ein armer Hirte war, wo er niedrig in seinem Ansehen war, wo keiner ihn beachtet hatte. Und so ein Ort hat Jesus sich ausgesucht. Wie hätten die Leute zur damaligen Zeit zu Bethlehem wissen können, dass genau in ihrem Dorf, in ihrem Städtchen der Messias, der große Gott, geboren wird? Und da gab es ein paar Merkmale und ich möchte die euch zeigen. Einmal, dass Maria und Josef beide vom Stammbaum von den Nachkommen Davids sind. Also beide haben so einen, wie könnte man sagen, so einen reinrassigen Vorfahren, so eine Nachkommenschaft. Die beide sind einfach so reinrassig im Geschlecht, vielen Dank, wie kaum jemand anders. Das ist schon mal das erste Merkmal. Und nachher, als Jesus geboren wurde, dann sehen wir, dass er von Hirten verkündigt wurde. In Jerusalem wurde er bekannt gemacht. Ich möchte euch das vorlesen. Zum Beispiel in Lukas 2 und ab Vers 17, da haben die Hirten den Jesus schon gesehen und es steht hier, nachdem sie es aber gesehen hatten, machen sie überall das Wort bekannt. Also das ist schon mal das Außergewöhnliche, dass eine Geburt überall vorangepriesen wird, wo doch so viele andere Babys auch geboren werden. Oder in Vers 25, dort wird beschrieben von einem Mann, Simeon, der in Jerusalem ist und der kommt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist weist ihn hin, dass er soll in den Tempel gehen und er sieht dort Jesus und er preist den Herrn Jesus. Oder in Vers 38 steht von einer Prophetin, die hat von der Geburt Jesu in Jerusalem gepredigt. Und das sind schon mal so außergewöhnliche Sachen. Jesus, er hatte schon bei seiner Geburt einen Feind gehabt, der König Herodes. Herodes hat über, sag mal, das Bundesland Judäa geherrscht. Und er wollte diesen neugeborenen König umbringen. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2, dort steht, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, und dann lese ich weiter, Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Dieser König, er wollte keine Rivalen haben und er wollte unbedingt diesen Jesus auslöschen. Aber es ist so interessant, er hätte doch einfach diese Steuerlisten, wo Josef und Maria sich eingetragen haben, einfach zur Hand nehmen können und nachschauen können, wo ist ein Nachkomme von David. Ein reinrassiger Nachkomme sozusagen nach dem jüdischen Brauch. Und dann hätte er auch auf die Zeichen Acht geben müssen, nämlich, dass die Hirten von Jesus so gepredigt haben, dass eine Prophetin von ihm in der Stadt öffentlich gepredigt hat. Aber er hat es einfach nicht wahrgenommen. Der Unglaube und diese Feindschaft gegen Gott in ihm, es haben ihm nicht zugelassen, dass er erkennt, dass Jesus, sagen wir mal, vor seiner Nase geboren ist. Weihnachten. Ich möchte mit euch noch weiter diesen Text mal anschauen in die Geburtsgeschichte. Maria und Josef, sie kommen nach Bethlehem. Und dann lesen wir ab Vers 6, es geschah, aber während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. So, aufs Erste erscheint es hier jetzt gar nichts Besonderes. Erstmal in Windeln gewickelt, das waren auch die anderen Kinder. Das ist nicht wie heute, was man unter Windeln versteht, sondern im Altertum haben die Kinder so fest eingebunden. Heute würden wir sagen Pucken. Das ist, dass die Kinder sich wohlfühlen und legten ihnen eine Krippe. Und da fängt es Besondere an. Es war kein Raum, auch in der Herberge. Und Josef und Maria, sie waren bestimmt als Nachzügler in die Stadt Bethlehem reingekommen. Sie war ja hochschwanger und da war die Stadt schon voll. Und früher war das so, im Altertum hat man nicht wie heute in ein Hotel gehen können, in einer Stadt, um bezahlen und zu übernachten, sondern es lief alles auf Gastfreundschaft. Und es war unschicklich, dass man mit einer hochschwangeren Frau zu jemand reinkommt ins Haus. Also musste Josef sich etwas suchen. Und Palästina ist das Land, wo am meisten Höhlen hat von dieser Erde oder ein von den meisten. Und es liegt nahe, dass er so etwas aufgesucht hatte, damit Maria in Ruhe ihr Kind bekommen kann. Und da lesen wir in Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Ein Engel des Herrn kommt mitten in der Nacht. Und der Engel, er kann ja von sich aus selber kein Licht mitbringen. Hier steht, die Herrlichkeit des Herrn hat die Hirten umleuchtet. Sondern er bringt den Lichtglanz Gottes mit. Die Bibel sagt im Psalm 104, du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. Also Gottes Licht, und er gibt das Licht weiter durch den Engel. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und Gott hat durch den Engel ja nicht erstmal die Könige oder die Priester besucht. Er hat auch nicht die Leute besucht, die sich im Alten Testament besonders gut auskannten, sondern er hat die einfachen Hirten besucht, weil er wusste, dass die am nächsten in ihrem Wesen zu seinem Sohn sind. Jesus ist auch als ein guter Hirte in der Bibel deklariert und er besucht sie als erstes. Und der Engel verkündet dem Volk, den Hirten, große Freude. Und das ist, was das Christentum ausmacht. Christentum ist nicht eine, wie kann man sagen, eine Religion, mit der man den Kopf hängen lässt und nur Gebote oder Verbote erfüllt, sondern Christentum entspringt aus der Freude. Und aus Liebe macht man dann die Gebote freiwillig. Und der Engel sagt, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Christus bedeutet Messias. Und der Engel sagt, endlich habt ihr den Messias, der im Alten Testament so lange angekündigt wurde. Und es ist der Herr, er ist Gott. Und der Engel sagt, und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und es ist so interessant, dass der Engel, er sagt den Hirten irgendwie sowas Negatives auch. Er sagt, in einer Krippe liegend. Er will sie einfach davor warnen, dass wenn die Hirten später zu dem Messias kommen und das Baby anschauen, dass sie nicht innerlich empört sind, dass ihr lang ersehnter Retter in einer Krippe liegen muss. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und ich möchte dazu ein Zitat mal vorlesen, das Martin Luther vor 500 Jahren ungefähr mal geschrieben hat. Ich lese euch das mal vor. Die Engel, die lehren uns in ihrem Gesang von dem Gottesdienst, dass wir Gottes Gnade in Jesus erkennen, dass wir Gott danken und dafür loben, dass wir danach untereinander friedlich leben und in Geduld alles Unglück überwinden und dass wir fröhlich und guter Dinge sein sollen wegen dem Herrn Jesus. Aber dieser fröhliche, tröstliche Gesang von den Engeln ist kurz gefasst und man spürt, dass er nicht auf Erden gedichtet wurde, sondern vom Himmel heruntergekommen ist. Denn in der Welt kehrt man diesen Gesang um und man findet das Teufelslied, wo man Gott in der Höhe verflucht und lästert, wo man Mord anrichtet und so macht, dass kein Mensch einen fröhlichen Anblick haben kann. In der Welt heißt es, dem Teufel ehrende Hölle, Unfrieden auf Erden und den Menschen ein verzagtes Herz. Und das ist, was es auf den Punkt trifft, dass die Engel gerade das Gegenteilige verkünden, was auf dieser Welt herrscht. In Zeiten der Krieg, Pandemie, ist die Weihnachtsbotschaft eine Botschaft der großen Freude. Ja, man könnte sagen, ja gut, auf dieser Welt kann man auch Freude haben. Das stimmt, aber da sagt die Bibel auch eine eindeutige Antwort in dem Buch der Sprüche. Sprüche 14, Vers 13. Dort sagt die Bibel über die Freuden dieser Welt: Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Schlussendlich wird jede Freude, die wir auf dieser Welt haben, doch irgendwo ein Ende haben. Spätestens beim Grab. Und die Engel, sie berichten von einer Freude, die über den Tod hinausgeht. Und der Engel, als er die gute Nachricht verkündet, dann sympathisiert sein Herz so mit den Hirten. Sein Herz ist selber voller Freude und die Hirten, sie entbrennen voller Liebe. Und sobald er ausgesprochen hat, kommt dieser himmlische Chor, der es kaum aushalten konnte, bis er endlich mal anstimmen kann. Der himmlische Chor, er ist gewöhnt, Gott zu loben. Aber jetzt hat sich ihnen ein neuer Abgrund von der Liebe Gottes offenbar gemacht. Die Engel, sie wussten auch nicht, wie Gott dieses Problem der Sünde auf dieser Welt lösen wird. Aber dadurch, dass Gott selber auf diese Welt kommt und stirbt, das war ihnen selber unbekannt. Und sie, aus ihrer Brust quillt es nur hervor, sie singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Christus ist offenbar geworden. Um solchen Trieb Gott zu loben, so einen Trieb hatten die Engel noch nie. Und dann steht weiter: Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Es ist irgendwie, kommen da Gedanken, dass die Hirten, die haben doch nicht in Bethlehem sicher jede Familie durchgefragt: Habt ihr ein neugeborenes Kind, vor allem nachts? Und liegt es auch in einer Krippe? Das ist irgendwie auch eine unverschämte Frage. Und der Gedanke liegt nahe, dass die Hirten, weil sie ja nicht in ihrer Schafstall waren, sondern außerhalb, dass Josef und Maria in der Höhle oder in dem Schafstall von den Hirten, dass Maria dort das Kind bekommen hat. Weil sie haben es gleich gefunden. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef. Weil in Palästina von März bis November sind die Herden draußen. Ab dann wird es kühl. Dennoch gibt es in der kalten Jahreszeit dort oft so milde Temperaturen, gerade im Winter, und das bezeichnet man als eines der schönsten Zeiten dort. Und es liegt sehr nahe, dass dann die Herde draußen war und dass Maria und Josef dort einen Platz finden konnten, in der Hürde, wo die Hirten ihre Schafherden hatten. Die Engel, sie freuen sich, dass die Menschen wieder ein Gegenstand geworden sind im Fokus der Liebe Gottes. Und das ist heute wirklich die Nachricht. Die Menschen, sie sind gesehen. Gott sieht die Menschen und Gott liebt die Menschen. Gott ist nicht ein Gott, der wegschaut. Nein, er lässt ein ganzes römisches Reich sich umdrehen, nur damit sein Sohn geboren wird. Er sieht die Details. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen aus Titus. Titus Kapitel 3. Titus 3, die Verse 3 bis 5. Heute bin ich besonders aufgeregt. Dort steht in der Bibel, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Und das ist Gott. Unverdient erleben wir Weihnachten, Jahr für Jahr. Und auch wenn wir nächstes Jahr Weihnachten erleben, ist es unverdient. Jeder Atemzug, den wir erleben, ist unverdient. Und wie wird es einmal sein, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen wird? Da wird nicht nur Frieden oder Friedensort auf dieser Welt, sondern wird eine komplette Erde sein voller Frieden. Und meine Frage ist an dich, was möchtest du mit Weihnachten anfangen? Weihnachten ist ja ein Geburtstag. Möchtest du auch mal, sagen wir mal, einen zweiten Geburtstag erleben? Auch heute kannst du noch neu geboren werden mit einem abgewaschenen Herz von aller Sünde, Schuld und Dreck. Und Weihnachten bedeutet, eine neue Geburt zu erleben. Viele in Israel haben das nicht angenommen. Sie hatten zwar die alttestamentlichen Verheißungen, sie hatten die Gesetzgebung, sie hatten den alttestamentlichen Gottesdienst, aber sie kam, als Jesus auf diese Welt kam, hatte sie irgendwie nicht mehr interessiert, der Messias. Und die Bibel sagt an einer Stelle ganz, ganz scharf, dort sagt Jesus folgendes, Matthäus 13, Matthäus 13, Vers 12, sagt Jesus, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Und die Juden, die sich auf das Alte Testament beruht haben, aber nicht sich gesehnt haben nach diesem Retter, von ihnen wurde auch dieser Schatz des Alten Testaments weggenommen. Aber die Juden, die gewartet haben auf den Messias und das Verlangen hatten, ein neues Herz zu bekommen, näher Gott zu kommen, sie bekommen im Überfluss, nämlich zu dem alten Gesetz dazu noch Jesus. Und das ist, was Weihnachten sagt, Leben im Überfluss. Nicht Leben irgendwie, dass es kaum ausreicht und dass man eben noch durchkommt oder dass man sich durchs Leben durch so kämpfen muss. Nein, Weihnachten bedeutet Leben im Überfluss. Eine große Freude, die der Engel uns gesagt hat. Und ich wünsche dir Gottes Segen bei deiner Entscheidung. Amen.